Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast. Mein Name ist Franziska Günther, ich bin Fotografin und habe vor einigen Jahren das Projekt Schön und Stark gegründet, ein Fotoprojekt, das an krebserkrankten Frauen helfen soll, wieder mehr in ihre Selbstliebe zu kommen. Oft hilft ein neuer Blick auf den eigenen Körper, um die Auswirkungen einer Krebstherapie liebevoll anzunehmen und so zuversichtlich das weitere Leben zu gestalten. Der Krebs verändert aber nicht nur den Körper, sondern das ganze bisherige Leben. Unter der Diagnose leiden viele Betroffene auch psychisch. Zusätzlich zu den Veränderungen und den Entscheidungen, die getroffen werden müssen, kommen oft Sorgen und Ängste bezogen auf die finanzielle Belastung einer Krebstherapie. Ich spreche heute mit Annette, die seit August 2021 Vorsitzende der Online-Selbsthilfegruppe FSH Onliner ist und ihre eigenen Erfahrungen mit uns teilen möchte. Welche finanziellen Hürden kommen auf Betroffene zu? Wie werden Zuzahlungen berechnet? In welcher Reihenfolge können Gelder beantragt werden? Und wohin können Frauen mit Krebs sich wenden, wenn die finanzielle Belastung zu hoch wird? Annette gibt uns in diesem Gespräch viele wertvolle Tipps bezogen auf das Thema Krebs und Finanzen und nennt uns Anlaufstellen, an die du dich wenden kannst, wenn du Hilfe benötigst. Hilfe bei dem Ausfüllen der Anträge, in Form von Gesprächen oder zum Austausch mit anderen Betroffenen. Ich hoffe, du kannst aus dieser Folge eine Art Leitfaden für dich mitnehmen, um genau dieses Thema ein wenig entspannter anzugehen. Ich wünsche dir ganz viel Freude und wertvolle Infos beim Zuhören. Hallo liebe Annette und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge Lebe selbstvoll. Wir wollen heute über die finanziellen Hürden sprechen, die einer Krebspatientin über den Weg laufen. Ich denke, du hast da sicherlich schon gewisse Erfahrungswerte gesammelt. Vielleicht kannst du einfach mal kurz was dazu sagen.
Ja, hallo liebe Franziska, danke für die Einladung und schon mal gleich vorweg ein großes Dankeschön für deine Arbeit überhaupt. Das ist ganz wertvoll für uns alle. Ich bin leider eine von den Brustkrebspatientinnen, die ihre, die komplette Zeit des Krankengeldes für ihre Therapie benötigt hat. Und bei der sich leider im Laufe der Therapie ergeben hat, dass sie nicht mehr in ihrem Beruf und dann leider auch gar nicht mehr arbeiten kann, so dass ich eigentlich angefangen von den 6 Wochen Lohnfortzahlung über Krankengeld, über Arbeitslosengeld bis hin zur Rente das volle Programm durchleben durfte, musste. Also von daher habe ich, glaube ich, einen ganzen Sack voll an Erfahrung.
Vielleicht können wir ganz am Anfang kurz darüber sprechen, warum eine Krebserkrankung für die Betroffene auch eine starke finanzielle Belastung darstellt. Es sind ja viele Kosten auch, die auf die Patientin drauf zukommen, was man gar nicht weiß, wenn man nicht direkt im Thema steht. Also angefangen mit Zuzahlungen zu Medikamenten, zu Heilmitteln, Hilfsmitteln, Fahrtkosten, Krankenhausbehandlung und so weiter. Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
Also es ist in der Tat so, dass schon allein der Umstand, dass man nach den 6 Wochen ins Krankengeld kommt, bedeutet ja, dass man, Moment, jetzt muss man nachdenken, ich glaube 80% seines bisherigen Bruttolohnes bekommt. Ach ja, 70 brutto ist ja nun mal leider nicht netto, so dass man da ja schon mal erheblich weniger hat, was, sage ich mal, einfach schon den Alltag erschwert und auch da schon Sorgen bereitet, ob man das alles schafft. Und dann kommen natürlich diese Sachen dazu. Man braucht ja verschiedene Medikamente. Die Chemotherapie, da gibt's Medikamente, die das reine Chemotherapeutikum ist. Und dann hat man ja noch Zusatzmedikamente gegen die Übelkeit, gegen allergische Reaktion. Also da gibt's ja ein ganz buntes Potpourri an Medikamenten und die haben zum Teil unterschiedlich hohe Zuzahlungen oder werden im Extremfall gar nicht von der Kasse getragen. Und wenn man dann nachdem die erste Chemotherapie hinter sich hat und dann so eine nette Rechnung von der Apotheke bekommt, die dann auch gleich mal an die 100 Euro sein kann, dann schluckt man natürlich schon ganz schön, wenn man zum Beispiel wie in meinem Fall weiß, ich habe 16 Chemotherapien und nicht nur diese eine. Es ist zwar dann so, dass die Arztpraxis zum Beispiel die Kochsalzlösung, die man da 16 Mal bekam, haben die beim ersten Mal den großen Karton bestellt und nicht für jede Chemotherapie einzeln. Das war dann natürlich ein größerer Posten. Aber trotzdem hat man ja für jede einzelne Chemotherapie eben nochmal Zusatzmedikamente. Ich hatte dann ein relativ teures Medikament gegen Übelkeit zum Beispiel, weil ich das Gängige nicht vertragen habe. Und da gab es dann halt einen Betrag, bis zu dem die Kasse bezahlt hat. Und was drüber war, musste ich dann halt selber zahlen. Dann hat man noch so Privatrezepte für Mundspüllösung oder irgendwelche Cremes oder was da so an Nebenwirkungen, Bekämpfung so möglich ist. Und da ist vieles davon eben auf dieses grüne Rezept, was halt bedeutet, du brauchst zwar die Verordnung vom Arzt, musst aber die Kosten komplett selbst tragen. Und das summiert sich ja unendlich auf. Und wenn du weißt, du hast am Monatsende aber eben 30% weniger wie sonst, dann muss man unter Umständen ganz schön rechnen. Und das trägt nicht gerade zum Heilungsprozess bei.
Nee, gar nicht. Das kann ich mir absolut vorstellen. Wo musstest du denn noch überall Geld dazu zahlen? Also jetzt haben wir ja gerade über die Medikamente gesprochen, aber hattest du zum Beispiel auch Kosten für die Fahrt mit dem Taxi zum Beispiel zu deinen Chemoterminen? Ich kann mich erinnern, du hast auch so einen Lymphdrainagenstrumpf. Musstest du das selbst zahlen?
Also da muss ich jetzt mal ein ganz kleines bisschen ausholen. Ich war damals, als ich die Brustkrebsdiagnose bekam, ich würde jetzt fast sagen, glücklicherweise nicht verheiratet und hatte schon eine Vorerkrankung, durch die ich einmal im Quartal ein Rezept beim Arzt brauchte. Und dadurch hatte ich das Glück, relativ zügig zu einer Zuzahlungsbefreiung zu kommen, eben weil ich alleine war mit meinem 15-jährigen Sohn. Dadurch hatte ich mit den Zuzahlungen dann nicht ganz so das Problem. Ansonsten ist das aber tatsächlich so, dass man für die Fahrt zur Chemotherapie, wenn man dann mit dem Taxi fährt, hat man eine Zuzahlung zu leisten. Die meisten Onkologen oder Kliniken machen das so, dass man dann so einen Sammelschein bekommt, wo eben quasi das einmal verordnet wird und dann kann man den für alle Termine nutzen. Aber die Zuzahlung ist 5 € pro Fahrt gewesen. Das ist also auch schon mal eine ganz schöne Hausnummer. Und man hat ja dann auch im Krankenhaus die Krankenhaustage Zuzahlung, wenn man zur OP geht oder irgendwelche anderen Sachen im Krankenhaus laufen, wo man tatsächlich auf Station über Nacht bleiben muss. Und was du ansprichst, mein Lymphödem, das hat sich ja nach der Operation entwickelt und dafür benötige ich jetzt regelmäßig eine sogenannte Kompressionsversorgung. Leider auch inzwischen an beiden Armen und tageweise auch am kompletten Thorax und dafür muss ich pro Rezept 10 € zuzahlen und ich bekomme alle halbe Jahre eine neue Versorgung. Also ist das quasi auch das, kostet mich im Jahr, inzwischen habe ich keine Zuzahlungsbefreiung mehr, weil ich verheiratet bin und mein Mann da ja mitgezählt wird, kostet mich das 20 €. Na, also ich meine, 20 € ist immer relativ, wenn man sieht, was die Kompressionsversorgung insgesamt unterm Strich kostet. Das geht in die Tausende. Aber in dem Moment, wo man eben das Krankengeld hat oder dann wie ich im Arbeitslosengeld gelandet ist, dann sind auch 20 € ein Betrag, mit dem du rechnest, den du am liebsten nicht ausgeben wollen würdest.
Natürlich, und das sind ja 20 €, die du dafür brauchst, aber es sind ja auch noch 20 € hier und 20 € da.
Genau.
Was ist denn zum Beispiel mit einer Perücke? Hattest du eine Perücke?
Nein, ich hatte keine Perücke, weil ich zum einen schon immer kurze Haare hatte und aufgrund dessen, dass ich ja selbst als Arzthelferin bis zu meiner Diagnose 23 Jahre in der Praxis gearbeitet habe und immer mal wieder Damen gesehen habe, die eine Kurzhaarperücke hatten, war ich der Meinung, nein. Das sieht man bei kurzen Haaren, dass es eine Perücke ist, möchtest du nicht. Also ich bin die ganze Zeit mit Tüchern und Mützen unterwegs gewesen. Ich hatte einige im Bekanntenkreis, die mir Mützen mit Stoffen meiner Wahl auch genäht hatten, sodass ich da eigentlich auch immer mit Unikaten unterwegs war. Aber so eine Perücke, die steht einem tatsächlich zu, bekommt man ein Rezept dafür. Aber es ist so, dass die Kasse nur einen gewissen Anteil bezahlt. Zu meiner Zeit waren das 450 €. Dann ist es aber leider so, wie bei der Brille, also wenn man das Kassenmodell nimmt, sieht's halt leider oft auch aus wie das Kassenmodell. Und wir Frauen sind ja nun mal so, dass wir doch auch trotz Krankheit ein bisschen schön aussehen wollen, für uns selbst auch, für das Selbstwertgefühl. Und dann gibt's halt noch die Variante Kunsthaar, dann halb Kunsthaar, halb Echthaar oder nur Echthaar. Und alles, was sich mehr dem Echthaar annähert, wird also umso teurer. Und ich habe einige Damen kennengelernt, die dann schon mal noch zusätzlich zu dem Kassenanteil 500, teilweise auch 1000 Euro noch draufgelegt haben, weil es die super tolle Perücke sein sollte. Mich hat das insofern auch immer ein bisschen abgeschreckt, weil ich dann so für mich gedacht habe, wann setzt du die Perücke auf? Ich bin mit meiner Chemotherapie Ende Juli angefangen, ging dann also in den Winter rein, da war eben Mützenzeit, sodass ich gesagt habe, für mich kommt das insofern nicht in Frage, aber ich kann durchaus Frauen verstehen, gerade die mit so ganz tollen langen Haaren, dass die dann sagen, ich möchte gern eine haben, ich fühle mich so wohler. Und dann auch wieder vor der Entscheidung zu stehen, nehme ich jetzt die, die nicht so dolle aussieht, aber da habe ich keine Extrakosten, oder nehme ich die, mit der ich mich wirklich richtig wohl fühle, aber ich habe Extrakosten und wie stemme ich die? Also das ist auch wieder was, was in meinen Augen überhaupt nicht geht, also was keine Frau entscheiden müsste oder in diese Lage kommen müsste, wenn da, sag ich mal, kassenseitig oder vielleicht auch herstellerseitig da mal ein bisschen in Umdenken käme.
Ja. Was hattest du denn noch für Ausgaben während deiner Erkrankung?
Also ich war bei der Physiotherapie, da hat man ja auch eine Zuzahlung, da hat man ja einmal die 10 Euro Rezeptgebühr und dann kommt es halt drauf an, welche Behandlung man hat. Also ich habe jetzt im Moment zum Beispiel ein Rezept für 24 mal Lymphdrainage und da liege ich inklusive Rezeptgebühr bei 150 Euro Zuzahlung und komme damit 12 Wochen hin. Also das ist zum Beispiel schon sowas. Oder wer jetzt meinetwegen Krankengymnastik braucht. Massage ist immer so ein Ding mit Krebs. Der eine sagt, ja, kann man machen. Der andere sagt, nein, geht nicht. Aber es ist grundsätzlich so, für Physiotherapie hat man eben diese 10 Euro Rezeptgebühr und dann kostet jede Behandlung, hat dann halt noch ihren gewissen Eigenanteil, den man einfach zuzahlen muss, wenn man denn nicht von der Zuzahlung befreit ist. Und das ist halt auch sowas.
Was muss man denn machen, um von der Zuzahlung befreit zu sein?
Also es gibt zwei Varianten. Es gibt zum einen die Zuzahlungsbefreiung, weil schlicht und ergreifend dein Einkommen nicht reicht. Da ist es so, dass dein eigenes Einkommen mitgezählt wird und das der Familienmitglieder. Damals hatte ich halt das Glück, dass der Lebensgefährte laut Aussage meiner Krankenkasse, also das macht wahrscheinlich auch jeder Sachbearbeiter so ein ganz klein bisschen variabel, würde ich jetzt mal so behaupten. Also mein Lebensgefährte zählte da eben nicht mit. Allerdings war es dann so, dass mein Sohn dann seine Berufsausbildung anfing und so zählte eben auch sein Lehrlingsgehalt zum Familieneinkommen.
Wahnsinn.
Und danach wird dann halt berechnet. Also man muss, wenn man chronisch krank ist, und das ist in meinem Fall und bei den meisten Brustkrebs oder überhaupt bei Krebspatientinnen ist das so, zahlt man 1% von diesem Gesamteinkommen zu. Und wenn man nicht chronisch krank ist, dann 2%. Und das kann man sich aber ausrechnen lassen. Also das machen die Kassen. Gibt's Formulare, die man bei der Kasse sich entweder holen kann in der Geschäftsstelle oder die meisten lassen das jetzt auch schon, bieten das an, dass man es runterladen kann beziehungsweise sogar direkt online ausfüllen kann. Und dann kann man bitten, rechnen Sie mir doch mal bitte aus, was ich zuzahlen müsste, um befreit zu werden. Und dann weiß man ja, um welchen Betrag es sich handelt. Also bei mir waren es damals so um die 200, 250 Euro, die ich hätte selber aufbringen müssen, bis ich zuzahlungsbefreit gewesen wäre. Und dann muss man halt alle Quittungen, die man hat, von der Apotheke, von der Physiotherapie, wenn man das Taxi für die Chemotherapie genommen hat, wenn man im Krankenhaus war, da kriegt man ja überall einen Beleg für die Zahlung. Und das sammelt man dann und reicht das ein. Und dann sagt die Kasse, okay, ihr Eigenanteil, also in meinem Fall gehen wir jetzt mal von den 200 Euro aus, ist erreicht und ab dann ist man zuzahlungsfrei. Es gibt aber auch Kassen, die gerade bei chronisch Erkrankten das auch anbieten, dass man sich das ausrechnen lassen kann. Und das habe ich auch gemacht, beziehungsweise mein damaliger Lebensgefährte, inzwischen sind wir ja verheiratet, hat dann gesagt, du pass auf, wenn die sagen, du kannst die 200 Euro im Voraus bezahlen, musst sie ja eh leisten. Und dann bist du aber sofort zuzahlungsbefreit, ich bezahle dir das. Also das geht auch, dass man das, was diesen Eigenanteil, den man zahlen müsste, dass man den an die Kasse quasi in einem Schwung im Voraus bezahlen kann und ist dann sofort für das laufende Jahr befreit. Bedeutet aber auch, man muss den Betrag eben erstmal wieder haben. Oder wie ich in dem Fall einen aus der Familie, der sagt, komm, ich mach das für dich. Es ist ein bisschen Aufwand und ganz ehrlich, so mitten in der Therapie hat man da oft auch die Nerven nicht dafür. Oder leider auch die Konzentration. Die leidet ja leider.
Ja, das sagen mir auch viele Frauen, dass sie gern jemanden hätten, der die Anträge ausfüllt, weil das so schwer ist, sich zu konzentrieren und alles zusammenzusuchen und dann den Antrag auch bis zum Ende hin auszufüllen.
Ja. Also das ist das, was ich mir während meiner Therapie eigentlich immer wieder gewünscht habe, dass man jemand an seiner Seite hat, der zum einen weiß, was steht dir zu, wo musst du es beantragen, welche Unterlagen benötige ich da und dann, ich helfe dir. Ne? Also wir füllen das zusammen aus, du sagst mir einfach die Fakten, ich trage die ein, du unterschreibst und ich reiche das für dich auch ein. Also so jemand hat es mir echt gefehlt und gibt's auch in diesem Sinne, so wie ich es mir gern gewünscht hätte, gibt's das nicht, weil uns da das deutsche Recht wieder ein bisschen im Weg steht, weil das wäre eine sogenannte Rechtsberatung, die man dann macht und dafür muss man einfach ausgebildet sein. Es ist aber so, dass die Deutsche Krebsgesellschaft beziehungsweise auch die Krebshilfe, die helfen da beim Ausfüllen, der VDK, wenn der ausgesprochene Name auch heißt Verband der Kriegsversehrten, aber das ist ein deutschlandweiter Sozialverband, der nicht nur für die Kriegsversehrten da ist, sondern der allen hilft. Also auch da kann man hingehen und die helfen einem mit sowas, beziehungsweise man hat einfach auch, ich sag immer, alte Hasen und Frischlinge, also man hat einfach auch Patientinnen, mit denen man ins Gespräch kommt, die das schon hinter sich haben und einem da einfach ein bisschen was raten können. Beziehungsweise wären wir dann auch schon fast beim Thema Selbsthilfegruppen. Auch da findet man in der Regel immer jemanden, der da entweder Ahnung hat, weil er selber gerade ausgefüllt hat, beziehungsweise der jemand weiß, der einem da ein bisschen zur Seite stehen kann. Aber es ist in meinen Augen ganz sehr wichtig, dass man sich da wirklich Hilfe auch holt für sowas, weil man da einfach auch nicht die, zum einen nicht die Nerven hat und auch die Konzentration und man möchte es ja auch richtig machen, dass einem da keine Fehler unterlaufen, dass man dann vielleicht zum Schluss irgendwelche Zahlungen oder irgendwelche Ermäßigungen nicht erhält, weil einfach durch Konzentrationsmangel vielleicht eine Frage falsch beantwortet ist. Na, also das ist ja so diese Gefahr im Hintergrund.
Ja. Wenn das Geld trotz allem immer noch nicht reicht, was hat man für Möglichkeiten? Was kann man noch machen?
Also ich würde grundsätzlich raten, so als fast als kleine Checkliste. Ich würde immer sagen, Zuzahlungsbefreiung beantragen. Dann unbedingt im Volksmund heißt es Schwerbeschädigtenausweis, richtig heißt es eigentlich Grad der Behinderung. Diesen zu beantragen, weil man da auch Steuerermäßigungen bekommt, nützt einem zwar erst im Folgejahr wieder was, aber man hat dadurch einfach halt auch steuerlich gewisse Vorteile. Und wenn das alles nichts reicht, dann gibt's noch den Weg zum Sozialamt, wo man gucken muss, kann man Wohngeld bekommen, kann man dieses Kindergeld 2 bekommen. Das ist ein spezielles Kindergeld für Familien, wo das Einkommen halt nicht ausreicht. Ist auch wieder ein riesen Antragsformular, aber ich sag mal, versuchen kann man das. Oder halt im schlimmsten Fall tatsächlich noch über die sogenannte Grundsicherung probieren. Also das wäre jetzt so der Weg der staatlichen Hilfen. Und wenn das, was ja leider doch auch immer vorkommt, auch nicht reicht, beziehungsweise manchmal liegt man 10 Euro drüber über diesen Grenzbetrag, ne, wo der Sachbearbeiter sagt, ach Mensch, ich sehe, dass sie brauchen die Zahlung, aber ich kann nicht, mir ist hier vom Staat, vom Gesetzgeber her eine Grenze gesetzt. Dann kriegst du halt kein Wohngeld, ne, oder irgendwas anderes. Also ich habe zum Beispiel auch damals keine Grundsicherung, kein Hartz IV gekriegt, schlicht und ergreifend, weil mein Sohn zu viel Lehrlingsgehalt hatte. Auf der anderen Seite war man froh, dass er nicht so wenig hatte, ne? Also das ist, und er hat mir auch nie was bezahlt, weil ich ja froh war, dass er selber zurechtkommt. Ne? Aber das ist, sind halt so diese, wie soll ich sagen, diese Stolpersteine im Sozialstaat. Also es sollen ja alle mit gleichem Maß behandelt werden. Und dann gibt's sogenannte Härtefonds. Da hat die Deutsche Krebshilfe einen. Den kann man auch direkt über die Deutsche Krebshilfe, über die Internetseite beantragen. Beziehungsweise man kann es auch sich auch googeln, aber am besten ist tatsächlich auf die Website der Deutschen Krebshilfe zu gehen und da liegt das Formular bereit. Und da ist es möglich, eine Einmalzahlung von bis zu 530 Euro zu bekommen. Muss man allerdings auch wieder nachweisen, wie die Einkommensverhältnisse sind. Auch da gibt es Grenzen, wo die dann sagen, also es tut uns leid, aber du in deinem speziellen Fall kannst kein Geld bekommen, weil du dieses und jenes noch im Hintergrund hast. Da bin ich jetzt nicht ganz so informiert, wie da die Grenzen sind, aber ich weiß zumindest, dass es diese Einmalzahlung gibt. Aber wie gesagt, es sind eben einmal diese bis zu 530 Euro. Ich sag mal, kann man dann vielleicht verwenden, wenn, was weiß ich, zwischendurch auch noch die Waschmaschine kaputt gegangen ist oder irgend sowas. Das passiert ja in der Regel immer dann, wenn es eh schon nicht passt. Beziehungsweise, wenn man weiß, ich habe jetzt noch ein gewisses Paket zu zahlen, dass man dann die 530 Euro vielleicht nicht dafür nutzt, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, sondern die vielleicht wirklich reineweg dafür benutzt, die Zuzahlungen zu leisten, dass man sich das irgendwie dafür beiseite packt. Und als zweite Variante gibt's auch noch, dass man beim Bundespräsidenten kann man auch eine Unterstützung beantragen. Da ist allerdings, ich hatte das gestern extra nochmal nachgelesen, ist es wohl prinzipiell günstiger, wenn man schon Geld aus dem Härtefonds der Deutschen Krebshilfe bekommen hat, weil man dann ja quasi mehr oder weniger nachweist, dass man bedürftig ist, und dann schickt man einfach diese Bewilligung nochmal mit einem kleinen Dreizeiler an das Bundespräsidialamt und kann dort nochmal einmalig bis zu 450 Euro bekommen. Also da war ich persönlich auch ganz erstaunt drüber. Ich habe es nie in Anspruch genommen, weiß es aber aus den diversen Brustkrebsgruppen, die es bei Facebook so gibt, dass etliche auch dieses Geld bekommen haben. Und ich fand das total klasse, dass man ans Bundespräsidialamt schreiben kann und bekommt dann nochmal Geld, wenn man tatsächlich die, sag ich mal, Bedingungen für die Bedürftigkeit erfüllt. Also das sind so die zwei bekannten Sachen. Und dann habe ich in Vorbereitung auf unser Gespräch heute nochmal ein bisschen nachgelesen und geforscht. Also es gibt auch noch verschiedene Stiftungen, zum Beispiel die Stiftung Aktion, Stiftung für Menschen in Not. Da kann man noch Unterstützung beantragen, oder zum Beispiel auch bei der Hans-Rosenthal-Stiftung. Hans-Rosenthal kennt vielleicht die einen oder anderen noch von uns. Da gibt's auch Unterstützung, und Bayern hat für die in Bayern Wohnenden auch noch zwei extra Sachen. Das eine nennt sich Kartei der Not, wo man was beantragen kann, und dann die Professor Hermann Auer Stiftung. Da gibt's auch was. Ja, ansonsten, ich sag mal, an die Mädels da draußen oder auch an die Männer, die meisten sind ja doch über kurz oder lang in irgendeiner Facebook-Gruppe, und da gibt's in aller Regel jemand, der da Dateien ablegt, wo diese Stiftungen alle nochmal aufgelistet sind. Also daher habe ich auch meine Informationen, weil ich die Sachen für mich gar nicht erst in Erwägung gezogen habe, weil ich halt schon bei diesen staatlichen Sachen immer über dem Grenzbetrag lag, ne? Und dann auch das Gefühl hatte, okay, ihr kommt irgendwie über die Runden zu dritt, es geht schon irgendwie, es gibt genügend andere, die nicht mal irgendwie über die Runden kommen, lasst denen das Geld. Das war dann immer so mein Hintergedanke, ja. Ne? Aber es ist auch gut zu wissen, dass es das gibt, aber es macht einen keiner drauf aufmerksam. Das ist das Problem. Ich habe, um das noch kurz anzubringen, ich habe immer gedacht, es wäre schön, wenn es so eine kleine Broschüre gäbe, wo das der Reihe nach alles aufgelistet wäre. dass man nicht noch groß suchen müsste. Das wäre ja vielleicht mal eine Meinlücke.
Natürlich wird man selber auch recherchieren müssen, aber dass man zumindest Anhaltspunkte hat. Ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen, wie das mit dem Geld, was man vom Staat sowieso kriegt, wie das in der Regel immer verläuft. Also du bekommst, nachdem du ja deine Krebsdiagnose hast, bist du ja krankgeschrieben, bekommst du, soweit ich weiß, 6 Wochen lang Lohnfortzahlung. Mhm. Dann bekommt man für längstens 78 Wochen lang das Krankengeld.
Ja.
Das ist ja schon wesentlich weniger. Darüber hatten wir ja schon gesprochen, dass das nur 70% des Bruttogehalts sind. Danach habe ich gelesen, wenn man aus dem Krankenhaus entlassen wird, kann man Leistungen über das Arbeitsamt beantragen, und zwar über diese sogenannte Nahtlosigkeitsregelung. Danach kann man Erwerbsminderungsrente beantragen bei der Rentenversicherung.
Jein, das ist ein bisschen anders. Und zwar, wenn dein Krankengeld endet, bekommst du in der Regel, also ich sage jetzt mal spätestens 6 Wochen vorher von der Krankenkasse einen Brief, dass dein Krankengeld endet. Und das heißt im Beamtendeutsch, du bist ausgesteuert. Ist auch so ein Begriff, der ganz viel mit der Psyche macht. So ausgesteuert, kümmert sich jetzt keiner mehr um mich. Und mit diesem Brief kann man dann zum Arbeitsamt gehen und kann das sogenannte Nahtlosigkeitsgeld beantragen, was aber unterm Strich nichts anderes ist wie ALG 1. Allerdings mit dem kleinen Vorteil, dass du nicht die Pflicht hast, dich überall und nirgends zu bewerben, weil du ja noch krank bist. Na, also das ist der kleine Unterschied. Ansonsten ist die Zahlung genauso viel wie das ALG 1. Also da gibt's keinen Unterschied. Ich hatte halt zu dem Zeitpunkt immer den Vorteil, ohne dass ich jetzt dafür Werbung machen möchte, aber ich galt halt zu dem Moment für die Behörden als alleinerziehend. Na, also mein Lebensgefährte hat da immer nicht gezählt. Wir haben voriges Jahr erst geheiratet und da war die ganze Sache, sage ich mal, schon überstanden. Aber ansonsten wird da eben auch wieder für die Berechnung des Familieneinkommens mit rangezogen. Und jetzt hast du hier aber 2 große Hürden. Zum einen ist es so, dass das Arbeitsamt über seinen eigenen medizinischen Dienst prüft, ob bei dir tatsächlich Nahtlosigkeit vorliegt. Also selbst wenn du jetzt, wie bei mir, ich war von der Diagnose ab 7.06.2018 bis voriges Jahr als Juni, als bei Gericht dann endlich durch war, dass ich Rentner bin, war ich durchweg krankgeschrieben. Und trotzdem hat das Arbeitsamt über seinen eigenen medizinischen Dienst geprüft, ob ich nicht doch in der Lage wäre zu arbeiten. Also dessen muss man sich einfach bewusst sein, die prüfen das, und es kann durchaus sein, dass die sagen, unser medizinischer Dienst hat herausgefunden, sie können vielleicht nicht in ihrem Beruf, aber sie können stundenweise noch was anderes machen und könnten also dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Heißt dann zwar nicht, dass der Arzt sofort deine Krankschreibung beenden muss, heißt aber, du kriegst eben kein Nahtlosigkeitsgeld, sondern bist ein normaler Arbeitsloser mit Krankenschein. Also das ist so, wie soll ich denn sagen, das ist so in sich verstrickt und verwirrend gemacht. Also ich habe da auch lange dafür gebraucht, um da durchzusehen. Letztendlich hat mir da Corona positiv in die Karten gespielt, weil ich dieses Geld beantragt habe. Moment, lass mich überlegen, Anfang 2019, und dann kam ja das Corona, ich war zwischenzeitlich noch zur Reha und alles Mögliche, und als das Arbeitsamt dann richtig mit der Zahlung einspringen musste, gab es schon keine Vor-Ort-Termine mehr, die wurden dann alle telefonisch gemacht wegen Corona, und ich hatte einfach das Glück, dass dann die staatliche Maßgabe war, es ist jetzt schlecht, jemanden zu vermitteln. Der Arbeitsmarkt gibt's jetzt einfach nicht her aufgrund der Lage. Und wir prüfen im Moment jetzt nicht ganz so genau, so dass meine Vermittlerin mich alle Vierteljahre nur angerufen hat und hat mich gefragt, wie geht's Ihnen denn? Wie sieht's denn aus? Wir waren uns eigentlich auch beide einig, so wie es momentan ist, können Sie wirklich nicht arbeiten. Und dann hatten wir einfach unseren Vierteljahrestermin. Die hat ihren Eintrag gemacht in ihrer Kartei und dann war gut. Ja, also da war das einfach in dem Moment günstig, weil während Corona, als diese ganzen Lockdowns waren, war ja Arbeitssuche wirklich furchtbar schwierig. Also wer da wirklich musste, hatte ja da echt Probleme. Und deswegen war das staatlicherweise so, dass die ja dann auch diesen vereinfachten Arbeitslosengeldantrag hatten für alle die, die jetzt eben aufgrund von Corona in die Arbeitslosigkeit geraten sind. Und das hat mir ein bisschen in die Karten gespielt. Aber trotz allem wird man da halt geprüft von Behördenseite nochmal.
Du hast gesagt, es waren zwei Hürden.
Die zweite Hürde ist die, dass wenn du dieses Nahtlosigkeitsgeld beim Arbeitsamt beantragst, dass das Arbeitsamt eben, weil es dieser medizinische Dienst prüft, ob du überhaupt in irgendeiner Art und Weise dem Arbeitsmarkt noch zur Verfügung stehen kannst, ist das Arbeitsamt berechtigt und es wird es auch tun, dir nahezulegen, eine Erwerbsminderungsrente zu beantragen. Bei einigen von uns tut das meistens schon die Krankenkasse, die sind dann manchmal ein bisschen nervig, aber spätestens, wenn du dieses Nahtlosigkeitsgeld beantragst, wird das Arbeitsamt dir das dann nahelegen, weil zum einen ist ganz logisch, wollen die nicht ewig zahlen. Und auf der anderen Seite, wenn wirklich offensichtlich ist, dass du zumindest für die nächsten 1-2 Jahre nicht arbeiten kannst, macht das ja auch Sinn, das dann abzugeben. Ne? Also es ist sicherlich auch so eine Sache von, an welcher Stelle gibt der Staat wo Geld aus. Das hat sich wahrscheinlich irgendeiner mal so überlegt. Aber da sollte man, das sollte man wissen und sollte sich dann auch eben nicht erschrecken, wenn die dann damit um die Ecke kommen. Das heißt nicht in jedem Fall, dass du nie wieder arbeiten gehen kannst, weil diese Renten sind ja oft auch befristet und werden dann wieder geprüft. Aber es ist halt, die wollen halt einfach gucken, ist das jemand, der überhaupt nicht wieder arbeiten gehen kann, dann ist ganz jemand anders dafür zuständig oder ist das jemand, den wir jetzt kurzzeitig unterstützen und der dann aber wieder auf die Füße und ins Arbeitsleben kommt. Also das ist so der Sinn und Zweck der Sache. Also das ist so die zweite Hürde und Erwerbsminderungsrente beantragen ist in der Tat eine Hürde. Das geht nicht so einfach vonstatten. Aber man sollte das halt wissen, dass einem das einfach, ich sag jetzt mal so schön, blüht, wenn man dieses Nahtlosigkeitsgeld beantragt. Dann ist das eigentlich so mit das Nächste, was da angesprochen wird.
Das heißt, der nächste Schritt wäre dann ja sowieso die Erwerbsminderungsrente, oder?
Ja. Also es gibt da zwei Sachen. Ich fange mal mit dem anderen an. Das nennt sich Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Das wird auch von der Rentenversicherung gezahlt und in die Wege geleitet. Meistens spricht das der Sozialdienst in der Anschlussheilbehandlung oder spätestens in der Reha, die ein Jahr nach der Anschlussheilbehandlung, die man machen kann, mit einem an. Wenn es wirklich darum geht, kann ich meinen Job noch machen, brauche ich irgendwelche Erleichterungen, einen speziellen Schreibtisch, eine spezielle Lampe, irgendwelche anderen Erleichterungen oder kann ich meinetwegen nur noch 6 Stunden oder sowas arbeiten, müsste ich umgeschult werden. Also das sind alles so die Themen, die da reinfallen. Und das wird entweder zur Reha angesprochen, beziehungsweise das wird auch angesprochen, wenn man beim Arbeitsamt ist und dieses Nahtlosigkeitsgeld beantragt. Da kommt das auch nochmal auf den Tisch. Und das hat einfach den Hintergrund, wenn man, so wie ich, bei mir war das ja am Anfang auch so, es war durch die Kompressionsversorgung, die bei mir leider bis vor zu den Fingerspitzen geht, von vornherein klar, als Arzthelferin kann ich nicht mehr arbeiten, weil bei mir eben die rechte Seite betroffen ist. Ich bin Rechtshänder und du kannst durch diese Kompressionsversorgung, ist deine Feinmotorik so eingeschränkt, dass ich halt eben die ganzen Sachen, die Arzthelferin so machen, Blutentnahmen, Spritzen etc. pp., das konnte ich halt nicht mehr machen, einfach weil es vom Handling her schon gar nicht mehr ging. Und obendrauf kam noch eine Händedesinfektion über diesen Kompressionshandschuh. Das geht einfach nicht. Also zumindest nicht so, wie das vorgeschrieben ist in der Hygieneordnung. Und dann wäre ja mein zweiter Schritt gewesen, eine Umschulung zu machen. Und da greifen diese Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, sprich, dass die Rentenversicherung guckt mit einem, was ist möglich, wo liegen deine Interessen, was gibt der Körper auch her, und dann werden dir Umschulungsmöglichkeiten vorgeschlagen und das zahlen die dann auch. Das wäre jetzt quasi der Fall, wenn man halt in seinem ursprünglichen Beruf nicht mehr arbeiten kann, aber trotzdem aufgrund seiner gesundheitlichen Situation in der Lage ist, überhaupt noch irgendwas zu arbeiten. Dann bietet sich das an. Und wenn aber sich abzeichnet, dass man aufgrund seiner gesundheitlichen Einschränkungen gar nicht mehr arbeiten kann oder unter 6 Stunden, beziehungsweise in meinem Fall sogar weniger wie 3 Stunden, dann beantragt man die sogenannte Erwerbsminderungsrente. Also das sind so diese 2 nächsten Schritte. Du siehst schon, das ist immer A und B dann nochmal.
Diese Erwerbsminderungsrente, die beantragt man direkt bei der Rentenversicherung, oder?
Ja, die beantragt man direkt bei der Rentenversicherung. Formulare kann man sich direkt beim Rentenversicherungsträger vor Ort holen, beziehungsweise auch wieder im Internet runterladen, beziehungsweise inzwischen ist die Rentenversicherung auch so weit, dass man es direkt online ausfüllen kann und kann sie auch, wenn man, weil das sind auch wieder etliche Formulare, man kann das auch zwischenspeichern und dann mal sagen, ich mache morgen weiter, mir ist das jetzt zu viel. Also so weit sind sie jetzt inzwischen. Und da muss man halt ganz normal wie immer seine Personalien angeben. Dann gibt man an, welche Erkrankungen, warum man meint, nicht mehr arbeiten zu können. Man gibt seine ganzen behandelnden Ärzte an, entbindet die auch von der Schweigepflicht, dass die quasi dann auch nochmal ihre Einschätzung geben. Und es gibt einen sogenannten Selbsteinschätzungsbogen, wo man wirklich nochmal haarklein eingeben kann, welche Einschränkungen habe ich, welche Anstrengungen, also ich sage jetzt mal Reha und was es da nicht alles an Behandlungen gibt, die einen wieder, sage ich mal, auf Vordermann bringen sollen, was habe ich da alles schon unternommen. Und auch, es ist auch eine Frage dabei, die ich nicht ganz unwichtig finde, die da heißt, wie müsste Ihr Arbeitsplatz aussehen, dass Sie wieder arbeiten können? Und dann muss man eben wirklich ganz ehrlich mit sich selber sein und schreiben, das und das und das würde gehen und alle anderen Sachen gehen zum Beispiel nicht. Ne? Also das ist einfach so. Und man muss wirklich haarklein seine Beschwerden angeben und dann schickt man das weg. Idealerweise hat man als Patient seine ganzen Befunde sowieso in Kopie zu Hause. Dann ist es am günstigsten, die zu kopieren, mitzugeben und in den Antrag zu schreiben, alle Befunde, die es gibt, liegen bei. Dann fragen die bei den Ärzten zwar trotzdem nochmal ab, aber teilen halt dem Arzt schon mit, dass sie die Befunde vorliegen haben. Sie wollen halt bloß nochmal eine Befundeinschätzung vom Arzt, ne? Dass der einfach nochmal einen Brief schreibt, wo er seine Sicht der Dinge erklärt. Und das dauert nun ein ganzes Stück, bis das bei der Rentenversicherung eingegangen ist, bis sie das bearbeitet haben, bis deine Ärzte geantwortet haben. Und dann kann es sein, dass die entweder das gleich aufgrund der Befundlage bewilligen oder dass man nochmal seitens der Rentenversicherung zu einem Gutachter muss. Auch das kommt vor. Aber es ist halt eine Sache, wo unter Umständen sehr, sehr viel Geduld gefragt ist, sodass ich an alle anderen da draußen mitgeben kann, wenn ihr wisst, dass absehbar ist, dass ihr für längere Zeit noch nicht voll einsatzfähig seid, dann beantragt es lieber bei Zeiten und nicht erst, wenn ihr seht, oh, in 2 Monaten endet mein Geld, welches auch immer. Ne? Also, dass man da einfach ein bisschen Vorlauf hat und nicht so viel, ich sage jetzt mal, finanziellen Druck im Hintergrund hat, weil einfach irgendeine Zahlung endet und man dann nicht weiß, wie es weitergeht.
Aber kann man dann diese Gelder schon beantragen, wenn man aber ja vielleicht noch gar nicht richtig weiß, wie es weitergeht?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich sprach ja vorhin schon mal den Sozialdienst bei der Reha an oder bei der Kur, wie alle immer so schön sagen. Also den würde ich auf alle Fälle beanspruchen. Man fährt ja nach abgeschlossener Behandlung, fährt man ja zu einer sogenannten Anschlussheilbehandlung. Das ist ja so die erste Reha-Maßnahme, die man bekommt. Und da würde ich wirklich schon einen Termin bei dem Sozialdienst vor Ort machen und mich dort mit denen unterhalten, welche Möglichkeiten es für mich gibt. Ne? Ob die jetzt sagen, ja, wir entlassen Sie noch als arbeitsunfähig, Sie sind jetzt hier noch ein Weilchen krankgeschrieben. Sie sind ja auch meinetwegen noch im Krankengeld, das ist ja eigentlich bei vielen so. Oder es ergibt sich halt so wie bei mir, das war bei mir halt bei der ersten Reha schon klar, mit der Arzthelferin, das geht nicht mehr. Dann beraten die einen aber auch, was man dann für Möglichkeiten hat. Also ich würde zumindest diese Beratung schon mal in Anspruch nehmen. Wenn man jetzt nicht zu so einer Reha fährt, gibt's ja auch immer wieder Patienten, weil die nicht weg wollen von zu Hause, weil die einen Hund nicht unterbringen oder weil die ein ganz kleines Kind haben und sagen, ich möchte es nicht alleine lassen, ich möchte es aber auch nicht mitnehmen, weil dann ist es für mich keine Reha. Dann würde ich hier vor Ort mich entweder bei der Deutschen Krebsgesellschaft oder bei einem der großen Sozialverbände, also hier in Ostdeutschland wäre das der VDK, würde ich mich da beraten lassen. Auch die sind da informiert und können einem zumindest sagen, was ist möglich und was käme jetzt in deinem speziellen Fall in Frage. Dass man da erstmal eine grobe Richtung hat. In meinem speziellen Fall war es so, ich habe im Juni 2019, da hatte ich noch ein halbes Jahr Krankengeld, hatte die Bestrahlungen und noch eine OP vor mir und habe aber da schon Erwerbsminderungsrente beantragt, weil halt klar war, dass ich erstens überhaupt nicht mehr im Gesundheitswesen arbeiten kann durch dieses Lymphödem, weil ich inzwischen dann auch beidseitig betroffen war. Und weil ich zusätzlich aber noch ein Fatigue-Syndrom hatte und eine Depression. Und es dann am Anfang einfach erstmal darum ging, noch 2 Jahre finanziell in trockenen Tüchern zu sein und dann zu gucken, habe ich mich bis dahin erholt, wie geht's dann weiter? Ne? Aber das ist halt, ja, wie gesagt, also man muss sich da beraten lassen, vielleicht auch mal mit mit seinen Ärzten sprechen, mit dem Onkologen. Oder mit dem Gynäkologen, wie die das sehen, wie die auch die eigene Prognose einschätzen. Also man kann das jetzt nicht, wie soll ich denn sagen, nur aus dem eigenen Bauchgefühl heraus entscheiden. Man sollte sich da wirklich Beratung suchen.
Wenn dann dieser Antrag durch ist und man bekommt die Erwerbsminderungsrente, für wie lange ist das dann? Ist das unterschiedlich?
Ja, das ist unterschiedlich. Es gibt... Also ich fange jetzt mal mit dem Negativbeispiel an. Die Patientinnen oder Patienten, die metastasiert sind oder wo die Erkrankung so schwer ist, dass die richtig viele schlimme Nachfolgen haben, da wird es in der Regel sofort unbefristet bewilligt. Also sprich, du bekommst die Erwerbsminderungsrente, bis du regulär Altersrentner wirst. Bei all denen, die... glücklicherweise nicht so schwer betroffen sind, ist ja eigentlich die Mehrzahl derer, die es beantragt. Da wird sie befristet. Meine war jetzt 3 Jahre befristet, das erste Mal, und jetzt nochmal 3 Jahre. Ich müsste jetzt quasi 2025 quasi wieder beantragen. Und es ist einfach dafür gedacht, mit diesen Befristeten, es könnte ja sein, dass man sich in diesen 3 Jahren, wo die Zahlen... dass man sich von gewissen Krankheitsbildern wieder erholt, vielleicht sogar auch geheilt wird. Ich meine, gerade so eine Depression, die kann man ja auch wieder gut in den Griff kriegen. Und dann ist es ja durchaus möglich, dass man vielleicht wieder arbeitsfähig ist, wenn vielleicht auch nicht voll, aber man ist halt wieder irgendwie arbeitsfähig. Und deswegen prüfen die das immer nochmal. Jetzt bin ich aber nicht ganz genau im Bilde. Ich persönlich weiß, dass nach 3 Befristungen die Erwerbsminderungsrente unbefristet wird. Ich hatte aber erst vor kurzem ein Gespräch mit einer Dame, die nach dieser 3. Befristung, wo es dann heißt, jetzt haben wir dich so oft befristet, jetzt sehen wir es ein, dass du wirklich nicht mehr arbeiten kannst oder es ist jetzt einfach auch zu lange schon, dass es dir so geht, wie dir es geht, dass die jetzt das aussetzen und dass man dann trotzdem immer wieder diesen 3-Jahres-Rhythmus hat. Da habe ich aber noch keine Informationen finden können, ob das jetzt tatsächlich so ist oder ob das nur in dem speziellen Einzelfall so ist. Ne? Aber es ist halt so, nach den 3 Jahren muss man halt immer wieder quasi von Neuem beweisen, dass man nicht in der Lage ist zu arbeiten, egal ob 3 bis 6 Stunden oder weniger wie 3.
Mensch, jetzt hast du wirklich viele, viele Informationen zusammengetragen. Annette, du hast doch erzählt, dass du auch selber in einer Selbsthilfegruppe tätig bist. Können sich denn Frauen, die vielleicht noch die ein oder andere Frage haben, auch direkt an dich wenden?
Ja, natürlich. Ich bin seit Anfang August bin ich die Leiterin des Netzwerkes FSH Onliner. Wir sind eine reine Online-Selbsthilfegruppe. Wir treffen uns immer am zweiten Mittwoch des Monats, 19.30 Uhr via Zoom. Das ist eine Videokonferenzsoftware. Denke ich, die meisten haben was davon gehört seit Corona. Treffen wir uns und machen da quasi unsere Selbsthilfegruppe online für alle, die sagen, ach, ich möchte nicht nochmal irgendwo hin und ich bleibe lieber auf meiner Couch, oder gibt's ja viele Gründe, warum das so ist. Und da habt ihr die Möglichkeit, nachzufragen. Und wir sind ein Teil der großen Frauen-Selbsthilfe-Krebs. Also das kann man sich ganz leicht auch googeln. Das ist ein großer Verband, den es seit 1976 gibt. Den haben einmal ein paar Frauen gegründet, die ebenso wie ich und wie viele andere an Brustkrebs erkrankt waren und sich ein bisschen allein auf weiter Flur gefühlt haben. Und daraus ist halt so ein großer Verband erwachsen. Und da gibt's eben uns als Online-Selbsthilfegruppe. Es gibt ganz viele Gruppen deutschlandweit vor Ort, wo man sich hinwenden kann. Es gibt ein Forum, in dem man seine Fragen stellen kann. Und auf der Internetseite gibt es auch reichlich Informationsmaterial, beziehungsweise man kann auch unsere Broschüren bestellen, wo man das alles nochmal nachlesen kann.
Genau, die Seite verlinke ich auf jeden Fall auch in den Shownotes, dass man sich da nochmal informieren kann. Annette, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch, für diese vielen Infos, die du hier für uns zusammengetragen hast. Ja, ich denke, wir werden nochmal miteinander sprechen, wie du vorgeschlagen hast zum Thema Erwerbsminderungsrente. Wenn du nach dem Krebs nicht mehr arbeiten kannst, dann können wir nochmal ein bisschen genauer darauf eingehen. Ich wünsche dir alles Gute und wir bleiben in Kontakt.
Ja, ich wünsche dir auch alles Gute und danke nochmal für die Einladung.
Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und du für dich einige wertvolle Tipps mitnehmen konntest. Als Zusammenfassung möchte ich dir gerne noch die folgenden Punkte mitgeben. Das Netzwerk FSH Onliner trifft sich jeden zweiten Mittwoch per Zoom von 19.30 Uhr bis 21 Uhr als Online-Selbsthilfegruppe. Die Schreibwerkstatt findet alle 6 bis 8 Wochen statt. Es gibt die Möglichkeit eines Expertentalks und auch ein Sport- und Entspannungsangebot. All das kannst du dir auf der Homepage der Frauen-Selbsthilfegruppe nachlesen. Den Link findest du in den Shownotes. Aus den Härtefonds der Deutschen Krebshilfe erhält man in der Regel nur eine einmalige Geldleistung, die sich nach der Bedürftigkeit richtet und zwischen 440 und 800 Euro beträgt. Zumindest ist das der Stand von 2019. Wurden diese Gelder genehmigt, hat man die Möglichkeit, ganz unbürokratisch das Bundespräsidialamt anzuschreiben und um weitere Hilfe zu bitten. Hierzu sollte der Bescheid der Deutschen Krebshilfe, eine Kopie der Diagnose, ein Einkommensnachweis und eine Begründung, wozu das Geld benötigt wird, mitgeschickt werden. Im besten Fall erhältst du noch einmal ungefähr den gleichen Betrag wie von der Deutschen Krebshilfe. Diese Gelder werden im Übrigen nicht vom Jobcenter oder dem Sozialamt als Vermögen angerechnet. Ganz wichtig ist auch, dass du weißt, dass bei der Krankenkasse die Zuzahlungsbefreiung beantragt werden kann und beim Sozialamt der Grad der Behinderung. Beraten lassen kannst du dich vom VDK, beim Sozialverband Deutschland, bei der Deutschen Krebshilfe, der Deutschen Krebsgesellschaft und bei den Sozialdiensten der Krankenhäuser und Reha-Einrichtungen. Annette hat mir außerdem das Buch Mama macht Ärger empfohlen. Dort kann alles übersichtlich nachgelesen werden und es gibt umfangreiche Links zu Selbsthilfegruppen, Stiftungen und Vereinen. Ein Wegweiser zu den Sozialleistungen kannst du im blauen Ratgeber der Krebshilfe nachlesen. Diesen und alle anderen wichtigen Links findest du ebenfalls in den Shownotes. Wie immer freue ich mich, wenn du mir deine Gedanken zur Folge auf Instagram @franziskagünterfotografie dalässt und wir uns gemeinsam austauschen können. Alle Infos zu meiner Arbeit, dem Podcast Lebe selbstvoll und meinem Fotoprojekt Schön und Stark findest du auf meiner Homepage oder auf schönundstark.de. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute. Lebe selbstvoll, deine Franziska.